Ein frommer Fürst saß während der Andacht in seiner kleinen Burgkapelle. Und während er so in Gedanken war, entdeckte er plötzlich an der einen Wand einen kurzen Schriftzug. Der Schriftzug lautete noch drei. So erzählte es Werner Bergengrün in seiner Novelle. Noch drei. Und der Fürst fragte sich, was mag das bedeuten? Er ließ die Restaurateure kommen und den Putz an der Wand abkratzen, um zu sehen, was denn nun auf die drei folgen würde. Aber sie konnten keine weiteren Buchstaben mehr ausfindig machen. Und da fürchtete er natürlich, es könnte heißen, noch drei Tage. Noch drei Tage zu leben möglicherweise. Und der Fürst versuchte alles, um sein Leben in Ordnung zu bringen. Er betete, er bekannte seine Schuld. Nach drei Tagen passierte nichts. Vielleicht noch drei Wochen. Und so brachte er seine Umgebung in Ordnung. Er klärte alles, was mit seiner Familie zu klären war, aber auch nach drei Wochen passierte nichts. Vielleicht, so sagte sich der Fürst, sind ja drei Monate gemeint. Nun ging er daran, in seinem ganzen Umfeld, in seinem ganzen Fürstentum, alles so weit in Ordnung zu bringen, sich mit Menschen zu versöhnen, Ungerechtigkeiten abzustellen. Aber auch nach drei Monaten geschah immer noch nichts. Schließlich vergingen drei Jahre. Und da kam eine Fürstenabordnung zu diesem Herzog und kündigte ihm an und teilte ihm mit, dass er zum König gewählt worden sei. Es handelte sich um den späteren Kaiser Heinrich I. Das Erlebnis in der Kapelle war für ihn der Anstoß, sein Leben zu überdenken, die entscheidenden Fragen zu stellen, die Prioritäten neu zu ordnen. Was ist wichtig? Worum muss ich mich unbedingt noch kümmern? Wie kann ich die nächsten drei Tage, Wochen, Monate, Jahre am besten nutzen? Worauf muss ich besonders achten? Was muss ich ändern? Wir brauchen von Zeit zu Zeit solche Anstöße. Solche Anstöße, die uns dazu bringen und dazu zwingen, unsere Prioritäten zu überdenken. Was ist wichtig? Worum muss ich mich unbedingt kümmern? Was sollte Vorrang haben in meinem Leben? Was sollte möglicherweise ganz neu Vorrang bekommen in meinem Leben? Was muss ich ändern? Worauf sollte ich besonders achten? Was sollte ich lassen? Und immer wieder die Frage, was sind die Prioritäten? Was hat jetzt Vorrang? Der Bibeltext, den wir heute Morgen miteinander studieren wollen, zeigt uns, wie Jesus selbst die Prioritäten auf den Punkt bringt. Da sagt Jesus nämlich, was das wichtigste Gebot ist. Das wichtigste Gebot. Das ist eine interessante Szene, die uns hier berichtet wird. Ausgelöst wird die Situation durch die hinterhältige Frage, die ein Mann Jesus stellt. Einer der religiösen Experten nähert sich Jesus zu einem scheinbar theologischen Gespräch. Und er benutzt diese Frage nur als Trick, um Jesus hereinzulegen. Und dennoch gibt unser Herr ihm eine ernsthafte Antwort. Er sagt nicht, das ist eine falsche Frage, darüber wollen wir jetzt nicht reden, sondern er antwortet ihm, jawohl. Lassen Sie uns gemeinsam in dieses Gespräch hineinhören, das Matthäus aufgezeichnet hat im 22. Kapitel seines Evangeliums, Matthäus 22, Sie haben das vor sich, die Verse 35 bis 40. Matthäus 22, die Verse 35 bis 40. Und einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn, nämlich Jesus, und fragte, Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Dies andere aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Herr, und nun bitten wir dich, dass du auch uns hilfst, zu verstehen, was du damit meinst und wie sich das in unserem Leben richtig durchsetzen kann, dass wir dir treu sind, Herr. Amen. Der Schriftgelehrte, das war also ein Rabbi, ein Theologe, der sich im Alten Testament auskannte. Die Schriftgelehrten gehörten in der Regel zur Gruppe der Pharisäer, war eine der großen religiösen Gruppen im Judentum. Die Pharisäer waren in der Regel konservativer, bibelorientierter als die Sadduzäer etwa. Die meinten es schon ernst, die Pharisäer. Und doch waren die meisten seiner Kollegen hier nicht gut, auf Jesus zu sprechen. Sie beneideten ihn, sie hassten ihn. Viele von ihnen jedenfalls, nicht alle. Denn Jesus war beliebter als die Pharisäer. Er war glaubwürdiger als sie bei dem Volk. Er war mächtiger als sie durch die Wunder, die er tat. Er war ihnen haushoch überlegen und er entlarvte ihre Heuchelei. Und nun wollen sie Jesus aufs Glatteis führen. Sie wollen seine Glaubwürdigkeit erschüttern. Darum geht es eigentlich mit dieser Frage. Sie wollen Jesus dazu bringen, dass er etwas sagt, womit er sich selbst diskreditiert, sich selbst in ein schiefes Licht drückt. Und so schicken sie diesen Mann vor. Und er nähert sich Jesus, um ihn zu versuchen, um ihn hereinzulegen, um ihn aufs Glatteis zu führen. Obwohl die Frage am Anfang ja gut klingt. Und Sie müssen wissen, die Schriftgelehrten, das waren große Tüftler. Das waren große Systematiker. Die hatten nämlich versucht, das ganze Alte Testament in 613 Einzelbestimmungen zu zerlegen. 613. Warum ausgerechnet 613? Nun, im hebräischen Text der 10 Gebote hatten sie 613 einzelne Buchstaben gezählt. Das war der Grund. Und nun verteilten sie demzufolge die 5 Bücher Mose auf 613 Gebote. Aber damit war das Zahlenspiel noch lange nicht zu Ende. Diese 613 haben sie nochmal aufgeteilt in 248 und 365. Nämlich 248 Gebote und 365 Verbote. 248 ist, was man tun soll und 365 mal, was man lassen soll. Auch diese Zahlen hatten wieder eine tiefe Bedeutung. Nach damaliger Ansicht war die Gesamtzahl der Teile des menschlichen Körpers 248. Also wenn man seine Knochen und sonstigen Körperteile zählte, kam man auf 248 nach damaliger Lesart. Und 365 Tage hat ein Jahr. Hat alles seine tiefe Bedeutung. Und nun gab es hitzige Expertendiskussionen, nach denen man diese 613 Gebote noch einmal unterteilte in leichte und schwere Gebote. Die Leichten musste man möglichst halten, die Schweren unbedingt. Es war umso schlimmer, wenn man ein schweres Gebot verletzte. Sie sehen, die haben sich viele Gedanken gemacht, aber sie haben eben Gottes Wort auch mit allen möglichen menschlichen Vorstellungen vermischt, wie das so schnell geht und wie das gerade so schnell bei Theologen geht. Ich weiß, wovon ich rede. Und jetzt wollen sie Jesus in eine Diskussion hineinziehen und ihn aufs Glatteis führen und sind überrascht und erstmal natürlich gespannt, wie er reagieren wird. Und was macht unser Herr? Er reagiert auch mit einer Zahl. 2. Das ist auch für uns mittelmäßige Mathematiker, einige Ausnahmen sitzen hier, die hören dann bitte weg, aber für uns mittelmäßige Mathematiker ist das wirklich überschaubar. Die Zahl 2, der Jesus elementarisiert es. Und er sagt, es gibt 2 Gebote, die stehen wie ein Dach über allen anderen Geboten. Die fassen alle anderen Gebote zusammen. Und der Jesus benennt diese 2 Gebote in den Versen 37 bis 40. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und größte Gebot, sagt er. Und dann fügt er hinzu, wieder ein Zitat aus dem Alten Testament. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann die Zusammenfassung. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das ist die Antwort. 2. Der Jesus zeigt hier, in diesen 2 Geboten schließt Gott sein Herz auf. In diesen 2 Geboten ist erkennbar, welche Absicht Gott mit allen Geboten verfolgt. Und es ist wichtig, dass wir den Zusammenhang dieser zwei Gebote genauer verstehen. Denn auf den ersten Blick, ich weiß nicht, das wird Ihnen auch aufgefallen sein, ist das ja ziemlich verwirrend, wenn der Herr Jesus zum ersten Gebot sagt, also zum Gebot der Gottesliebe, das sei das wichtigste und größte Gebot, und zu dem Gebot der Nächstenliebe sagt, das wäre ihm gleich. Was meint er damit? Inwiefern ist das zweite dem ersten gleich, wenn doch das erste das größte und wichtigste ist? Sie sind bestimmt auch schon mal über diesen Vers gestolpert. Wohlgemerkt, aber der Herr Jesus sagt nicht, das zweite Gebot ist in gleicher Weise das höchste und größte. Das sagt er nicht. Sondern er sagt, das zweite Gebot ist dem ersten gleich. Inwiefern? Es ist genauso radikal. Es fordert genauso meinen ganzen Einsatz, dieses zweite Gebot. Insofern ist es ihm gleich. Und es ist genauso eine Überforderung unserer menschlichen Möglichkeiten. Auch insofern ist es ihm gleich. Wir können genauso wenig mit totaler Konsequenz Gott lieben, wie wir unseren Nächsten lieben können. Der Unterschied zwischen diesen beiden Arten von Liebe besteht in den Personen, auf die sie sich jeweils bezieht. Gott lieben, fürchten und ehren wir als Vater, König und Herrn. Unseren Nächsten lieben und ehren wir als Mitgeschöpf. Das ist ein Unterschied. Und deshalb gibt es zwischen diesen beiden Geboten eben nicht nur eine wichtige Gemeinsamkeit, das ist ihm gleich, sondern auch einen entscheidenden Unterschied. Das müssen wir verstehen. Das ist das Höchste und Größte. Das zweite Gebot, bitte halten Sie das fest, ist abhängig vom ersten Gebot. Das müssen Sie ganz klar sehen, wenn Sie diese Verse lesen. Das zweite Gebot ist abhängig vom ersten Gebot. Und das lässt sich nicht umkehren. Das ist nicht reversibel. Die Nächstenliebe ist abhängig von der Gottesliebe. Das sagt der Jesus hier. Und diese Reihenfolge kann man nicht umdrehen. Natürlich auch Nicht-Christen, auch Menschen, die Gott nicht lieben, können ihre Mitmenschen aufrichtig lieben. Das will ich gar nicht bestreiten und in Zweifel ziehen. Aber diese rein mitmenschliche Liebe ist beschränkt auf unsere menschlichen Möglichkeiten. Und die Nächstenliebe, die der Herr Jesus fordert, die meint noch viel mehr. Und diese Nächstenliebe, die der Herr Jesus fordert, die muss gespeist sein von der Gottesliebe. Deswegen hängen diese beiden Gebote untrennbar zusammen. Ohne Gottesliebe keine Nächstenliebe, das will der Herr hier sagen. Keine wirkliche Nächstenliebe. Und sehen Sie, nach diesem Prinzip sind doch auch die 10 Gebote aufgebaut. Da gibt es ja, wir reden hier von 2 Tafeln. Die erste Tafel beschreibt die Liebe zu Gott. Sollst Gottes Namen nicht missbrauchen, sollst den Feiertag für Gott heiligen, sollst keine anderen Götter neben diesem Gott haben, das ist die Liebe zu Gott. Und die zweite Tafel beschreibt die Liebe zum Nächsten. Vater und Mutter ehren, keinen Menschen umbringen, in deiner Ehe treu sein, nicht lügen, nicht stehlen, nicht andere übervorteilen. Die erste Tafel, die Liebe zu Gott, die zweite Tafel, die Liebe zum Nächsten. Und da gilt die gleiche unumkehrbare Reihenfolge. Verstehen Sie, alle unsere Probleme mit Tafel 2 haben letztlich ihre Ursache in unseren Problemen mit Tafel 1. Wolfgang Dück, der Evangelist, hat einmal gesagt, aus dem Bruch mit Gott folgen alle anderen Brüche, Einbrüche und Ehebrüche, Vertragsbrüche und Friedensbrüche. Sie folgen alle aus dem Bruch mit Gott. Und Wolfgang Dück wusste, wovon er sprach. Er kam aus einem total kaputten Elternhaus. Er hatte eine dramatische kriminelle Karriere hinter sich. Er war das, was man einen hoffnungslosen Typen nannte. Und sie haben alle versucht, ihn zu bessern. Die Psychologen und Therapeuten und Sozialarbeiter. Und es hat alles nicht funktioniert. Bis der Bruch mit Gott geheilt wurde. Bis er erkannte, dass es einen heiligen Gott gibt, dem er Rechenschaft schuldet. Und dass es einen Retter Jesus Christus gibt, der das Verhältnis zu seinem Schöpfer wieder in Ordnung bringt. Dass es Vergebung von Schuld gibt. Dass auch das kaputteste, verfehlteste, verdorbenste Leben durch den Herrn Jesus neu gemacht werden kann. Dass auch einer, der total in der Gosse gelandet ist, ein strahlendes, dankbares Kind Gottes werden kann. Das hat er erfahren. Und als der Bruch zu Gott geheilt wurde, als er mit Gott versöhnt wurde, da kamen auch all die Brüche zu den Menschen nach und nach wieder in Ordnung. So hängen diese beiden Gebote zusammen. Und darum haben letztlich alle einzelnen Gebote ein Ziel. Sie wollen uns alle auf Gott hinweisen. Der Theologieprofessor Helmut Thielig hat das einmal so gesagt. Er hat gesagt, die 10 Gebote sind für uns wie Schäferhunde. Wie Schäferhunde, die um die Herde kreisen und die uns durch ihren Biss spüren lassen, dass wir uns vom guten Hirten und seiner Weide entfernen. Ja, das ist ein gutes Bild. Die einzelnen Gebote sind wie Schäferhunde und sie zwicken uns und sie packen uns im Gewissen und zeigen, hey, es ist ja das nicht in Ordnung in deinem Leben. Und das weist letztlich darauf hin, dass etwas nicht in Ordnung ist in deinem Verhältnis zu dem, den du Rechenschaft schuldest, der dich geschaffen hat und der dich liebt. Und so verweisen uns letztlich alle Gebote auf den einen Herrn und Gott. Und wissen Sie, es gibt letztlich auch nur einen einzigen Grund, der uns dazu bringt, die Gebote von Herzen zu halten und zu akzeptieren. Nur einen einzigen Grund. Klar, man kann eine Menge Nützlichkeitsargumente anführen. Und es ging in dieser Welt tatsächlich wesentlich besser, wenn alle sich an die 10 Gebote hielten, ganz klar. Aber wer lässt sich schon von Vernunftargumenten überzeugen? Das menschliche Herz ist so verquer. So verquer. Wissen Sie, es gibt letztlich nur einen einzigen Grund, der uns dazu bringt, die Gebote von Herzen zu akzeptieren. Dass wir es aus Liebe und aus Achtung zu Gott tun. Das ist der einzige wirklich tragfähige Grund. Dass wir ihn so sehr ehren, dass wir ihn nicht betrüben wollen. Dass wir ihm dienen wollen. Mit anderen Worten, nur der wird die zweite Tafel ernst nehmen, dem es letztlich um die erste Tafel geht. Und darum müssen wir jetzt für den Rest dieser Predigt noch fragen, was bedeutet das eigentlich, Gott zu lieben? Was heißt das eigentlich? Und am nächsten Sonntag werden wir dann fragen, was folgt eigentlich daraus konkret für die Liebe zum Nächsten? Also jetzt geht es für den Rest der Predigt um die Frage, was bedeutet es, Gott zu lieben? Und nächsten Sonntag reden wir dann nochmal weiter darüber, was heißt es dann, den Nächsten zu lieben? Was bedeutet es, Gott zu lieben? Jesus zitiert hier in diesen ersten Versen einen der bekanntesten Texte aus dem Alten Testament. Das ist ein Teil des großen Schema Israel aus 5. Mose 6. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Gemüt. Das hat ein frommer Jude normalerweise 2-mal am Tag aufgesagt. Und als der Pharisäer Jesus fragt, da sagt Jesus ihm praktisch, ja, du sagst es doch selbst 2-mal täglich, du weißt doch die Antwort. Das heißt das eigentlich. Was sagst du denn im Schema Israel? Dass du Gott, deinen Herrn, lieben sollst von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deinem ganzen Gemüt. Das kann man übersetzen mit Verstand. Dianoia steht da. Das lässt sich gut übersetzen mit Verstand, mit Vernunft, mit Gesinnung und mit Denken. Und nun müssen wir genau klären, was ist mit Liebe eigentlich gemeint? Was versteht Gott unter Liebe? Viele verstehen unter Liebe in erster Linie ein Gefühl, so warme Empfindungen, ja? Dass es einen so überkommt. Das ist ja auch mal ganz schön. Und dann fragen sie, ja, wie bekomme ich ein gutes Gefühl über Gott? Wenn ich ihn lieben soll, wie bekomme ich ein gutes Gefühl über Gott? Wie überkommt es mich, so ein religiöser Schauer? Und ja, wie kann ich Gefühle beeinflussen? Wie kann ich sie herbeiführen? Mit Musik. Ist auch klar, mit Musik. Sie muss den richtigen Drive haben, die richtige Emotionalität. Da kann ich ganz schön an den Gefühlen herumdrehen und einiges in Wallung bringen. Also sagen Sie stimmungsvolle Musik her mit frommen Texten. Und wenn wir uns dann gut fühlen, dann sind wir Gott besonders nah, dann loben wir ihn richtig, dann lieben wir ihn von Herzen. So einfach ist das und so falsch. Und dann gibt es diese ganze Worship-Szene und Lobpreisgottesdienste, wo man meint, je ekstatischer man drauf ist, umso liebevoller wäre man Gott gegenüber. Aber das meint die Bibel nicht mit Liebe. Liebe ist nicht einfach nur ein aufwallendes Gefühl. Liebe hat auch etwas mit Gefühlen zu tun. Liebe zieht Gefühle nach sich, ganz klar. Aber Liebe ist unendlich viel mehr als ein Gefühl. Darum, wenn man ein gemeinsames Leben etwa auf Gefühle auf allein aufbauen will, Gefühle müssen natürlich da sein, sonst würde man gar nicht zusammenkommen, aber wenn man das auf Gefühle allein aufbauen wollte, wäre das niemals eine ausreichend tragfähige Grundlage. Darum geht ja auch so vieles baden, weil ein so verkürztes Verständnis von Liebe dahinter steht. So vieles geht kaputt. Was ist Liebe denn dann? Und jetzt speziell, liebe Gott, wie kann ich Gott lieben? 3 Dinge zeigt Jesus uns hier. Das erste: Liebe ist persönlich. Der Herr Jesus sagt, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Persönlich, das ist das Erste. Das Herz, das wissen wir, ist in der Bibel das Zentrum des ganzen Menschen. Das Herz meint die ganze Persönlichkeit. Das ist nicht einfach nur die Pumpe. Das heißt, du sollst Gott lieben mit deiner ganzen Person. Der heilige Gott will mit dir in einem persönlichen Vertrauensverhältnis bestehen. Wenn du sagst, ich habe einen Zug zu Gott, dann soll das nicht ein Güterzug, sondern ein Personenzug sein. Dann soll es dir nicht darum gehen, alle möglichen Dinge von Gott zu bekommen, weil er dein Leben leichter macht und emotional absichert und sozusagen der Gott für alle Fälle dir immer noch ein Hintertürchen öffnen kann. Sondern dann soll es dir darum gehen, in einem persönlichen Verhältnis mit dem zu stehen, der dich geschaffen hat. Liebe ist persönlich. Und das ist eben die Frage. Kümmerst du dich um Gott, weil du dir davon bestimmte Vorteile erhoffst? Oder liebst du ihn persönlich? Geht es dir um das persönliche Vertrauensverhältnis zu ihm? Du sollst ihn lieben von ganzem Herzen, sagt der Jesus. Das ist ja der entscheidende Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen. Klar, von Natur aus ist jeder Mensch in einem zerstörten Verhältnis zu Gott. Jeder von uns. Von Natur aus. Jeder von uns ist durch seinen Eigensinn und seinen Unglauben, durch seine Sünde auf Deutsch von Gott getrennt. Und ein Christ ist einer, der das eingesehen hat und der dafür Vergebung empfangen hat von Jesus. Und der das Opfer, das Jesus am Kreuz gebracht hat, um unsere Schuld zu bezahlen, für sich persönlich ergriffen hat. Das ist ein Christ. Und dieser Christ lebt nun in einem bereinigten Verhältnis zu Gott. Das ist ein Christ. Und deswegen ist die Liebe zu Gott persönlich, ein persönliches Vertrauensverhältnis zu dem, der dich geschaffen hat und seinem Sohn Jesus Christus. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen. Alles andere folgt daraus. Schauen Sie, auch ein Nichtchrist kann bestimmte äußere Regeln einhalten. Sogar manchmal besser als ein Christ. Auch ein Nichtchrist kann nach außen hin so aussehen wie ein Christ. Ein Nichtchrist kann dieselben Veranstaltungen besuchen. Er kann dieselbe Haarlänge haben, denselben Kleidungsstil, dieselben Vokabeln, mit denen er redet. Das war natürlich jetzt scherzhaft gemeint. Es gibt nicht einen christlichen Kleidungsstil. Sie wissen, wie ich das meine. Aber er lebt ohne ein persönliches Vertrauensverhältnis zu seinem Schöpfer. Das ist der Unterschied. Er lebt ohne Vergebung seiner Schuld. Er lebt ohne ein bereinigtes Herzensverhältnis zu dem, der ihn geschaffen hat. Und genau darin lag das Hauptproblem der meisten Pharisäer. Genau darin. Ja, die meisten von denen lebten nach der Devise, Hauptsache das Äußere stimmt. Hauptsache wir halten bestimmte Regeln und dann fragt keiner mehr nach, wie es drin aussieht. Hauptsache wir sind irgendwie dabei. Wir machen mit. Und wir machen engagiert mit. Hauptsache wir bleiben unserer Tradition treu. Hauptsache wir halten uns an die Regeln der Väter. Dann ist alles in Ordnung. Dann sind wir Gott recht. Und was sagt der Herr Jesus diesen Leuten? Er sagt, Gott will euer Herz. Gott ist viel anspruchsvoller, als ihr glaubt. Die Vorstellung, die ihr vor den Leuten gebt, das ist die eine Sache. Aber das zählt nicht. Hand aufs Herz, wie steht es mit deinem Herzen? Wie stehst du persönlich zu mir? Das ist Gottes Frage. Warum tust du bestimmte Dinge? Tust du sie für Menschen? Oder für Gott? Warum lässt du bestimmte Dinge? Weil das besser aussieht? Oder weil du damit dem Herrn dienen willst? Verstehen Sie, die gefährlichste Form der Gottlosigkeit ist die religiös getarnte Gottlosigkeit. Das ist die allergefährlichste Form, weil man sich dabei am leichtesten selbst betrügen kann und es nicht merkt. Das war schon im Alten Testament ein Riesenproblem. Denken Sie nur, was der Prophet Hosea etwa schreibt. In Hosea 6, Vers 4 bis 6, wo Gott sagt, ich habe Gefallen an der Liebe und nicht am Opfer. Obwohl die Opfer in Ordnung waren. Aber ohne Liebe waren sie nichts wert. Und dann fährt Gott fort, ich habe Freude an der Erkenntnis Gottes und nicht einfach am Brandopfer, dass die Dinge eben so laufen und äußerlich vollzogen werden. Hosea 6, Vers 4, lesen Sie das mal zu Hause nochmal durch. Oder Jesaja 29, Vers 13, wo Gott sagt, dieses Volk sucht mich mit seinem Mund und ehrt mich mit seinen Lippen. Also da wird viel fromm geredet, aber ihr Herz ist ferne von mir. Religiöse Praxis ohne Liebe zu Gott. Das ist das Problem. Religiöse Praxis ohne Liebe zu Gott. Und darum ist das erste Kennzeichen dieser Liebe, das der Herr Jesus uns hier deutlich macht. Sie ist persönlich, von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit deinem ganzen Denken. Und das ist schon das zweite Kennzeichen. Diese Liebe ist nicht nur persönlich, sondern sie ist auch profund. Profund ist ein lateinisches Wort und heißt so viel wie gründlich, tiefliegend. Sie könnten auch gründlich sagen, bloß gründlich beginnt nicht so schön mit P wie persönlich. Deswegen sage ich lieber profund. Also sie ist gründlich, sie ist tiefliegend. Nicht tieffliegend, sondern tiefliegend. Eigentlich hätte es ja für den Herrn Jesus genügt zu sagen, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen. Damit ist ja schon die gesamte Persönlichkeit umfasst. Aber der Herr Jesus sagt es weiter, genauso wie das Alte Testament, mit drei verschiedenen Ausdrücken, die sich gegenseitig ergänzen und gegenseitig unterstreichen. Herz, Seele, Denken. Und das heißt, Gott will dich ganz. Er will dich ungeteilt. Er will dich mit Haut und Haaren. Er will dich mit allen Fasern deines Wesens. So will dich Gott. Er will nicht etwas von dir, sondern er will dich. Er will die Schaltzentrale deiner Person. Das ist dein Herz und Seele. Das kann nochmal im Grunde genommen das Gleiche ausdrücken. Die Seele betont so das Innere des Menschen. Und dann das nächste Wort, was der Jesus hier dann gebraucht, Dianoia, dein Denken will er. Gott lieben hat auch bitteschön etwas mit unserem Denken zu tun. Auch mit unserem Verstand sollen wir Gott ehren. Auch unseren Verstand sollen wir an Gottes Wort ausrichten. Auch unser Verstand soll sich der Führung durch Gottes Geist, die Gottes Geist durch die Bibel an unserem Denken ausrichtet, fest anvertrauen. Wir sollen nachdenken über Gott aufgrund der Bibel. Wir sollen lernen von Gott. Wir sollen die Welt lernen, mit Gottes Augen zu sehen. Wir sollen die Welt lernen, mit Gottes Maßstäben zu beurteilen und zu bewerten. Wir sollen in seinen Bahnen denken und das wird unseren Horizont sowas von groß machen und weit. Und wir werden Zusammenhänge kapieren, die uns bis dahin wie verschlossene Räume waren. Wenn ein Mensch wirklich von Gott ergriffen wird, ich habe das hier schon oftmals gesagt und muss es an dieser Stelle wiederholen, dann wird er in seinem Denken auch verändert, dann wird er klüger. Dann wird er auch ein viel interessanterer Gesprächspartner in der Regel für andere. Er wird auch kritischer, weil er nicht mehr einfach alles schluckt, was ihm so gesagt wird aus Tradition oder weil jemand eine bestimmte Macht hat und ihm dann etwas sagt, sondern er wird es prüfen anhand des Wortes Gottes. Er wird selbst denken und nicht einfach nur denken lassen und nicht einfach nur nachplappern. Jesus will unser ganzes Denken. Ein Christ ist eben nicht jemand, der seinen Verstand an der Garderobe abgegeben hat, sondern ein Christ ist jemand, der gelernt hat, intensiver zu denken, gründlicher zu denken, konsequenter zu denken, unter der Anleitung des Wortes Gottes, das uns die Wahrheit zeigt. Und so sagt der Jesus, sollst du das mit voller Hingabe tun. Dein Verhältnis zu Gott, deine Liebe zu Gott soll profund sein. Ganz, überlegen Sie mal, der Herr Jesus sagt nicht nur, du sollst Gott mit deinem Herzen und mit deiner Seele und mit deinem Denken dienen, das wäre ja auch schon viel. Sondern der Herr Jesus sagt, du sollst Gott von ganzem Herzen dienen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Du sollst alles da reinlegen, was du hast und was du bist. Es gehört alles Gott. Und das haben die Christen zu allen Zeiten verstanden. Die Glaubensväter haben das mit einem markigen Slogan ausgedrückt. Sie haben gesagt, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Entweder oder. Entweder du gehörst ihm ganz oder du kannst es gleich vergessen. Entweder oder. Und als wir Jugendliche waren, da gab es so einen schönen Aufkleber, meine Frau wird sich auch noch daran erinnern, den haben wir dann manchmal so auf unsere Federmappen oder so draufgeklebt, so ein roter Aufkleber, ich sehe ihn noch vor mir, mit einer halben Person da drauf. Und daneben stand der Slogan, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken, das ist hier gemeint. Liebe zu Gott ist profund, sagt der Herr Jesus. Und vielleicht erkennen Sie auch diese Begebenheit, die von Christian Fürchtegott-Gellert erzählt wird, dem Liederdichter aus dem 18. Jahrhundert, der sein Geld teilweise als Hauslehrer verdiente. Und da wurde er mal vorgeladen bei einer Stelle, wo er sich beworben hatte, bei einer adligen Frau, die Gellert sagte, welche Art von Pädagogik sie von ihm erwarten würde. Sie sagte, wissen Sie, machen Sie bitte aus meinem Sohn keinen gelehrten Pedanten. Ich verlange nichts als einen leichten Anstrich von Sprachen, Geografie, Mathematik, Chemie, aber immer nur einen leichten Anstrich. Und machen Sie bitte aus meinem Sohn um Himmels Willen keinen ständig betenden Christen. Es genügt mir vollkommen, wenn mein Sohn die 10 Gebote und den Katechismus lernt und sonntags zur Kirche geht. Ich verlange von allem nur den richtigen Anstrich. Und Gellert schmunzelte einen Augenblick, trat einen Schritt zurück und sagte dann nach einer Pause des Nachdenkens, also, werte Gräfin, wenn das Ihr Vorhaben ist, dann darf ich Ihnen untertänigst raten, nehmen Sie bitte keinen Hauslehrer, nehmen Sie sich lieber einen Anstreicher. Nehmen Sie sich einen Anstreicher. Es soll von allem nur ein Anstrich sein. Die Gräfin dachte an einem Punkt genauso wie die Pharisäer. Hauptsache der Anstrich. Stimmt. Gut, die Pharisäer sagten, es soll ein dicker Anstrich sein und die Gräfin sagte, es reicht so ein dünner Anstrich, war ein bisschen mal so drüber gepinselt. Aber Gellert war Christ und Gellert hatte begriffen, ein Anstrich genügt nicht. Gott will mein Herz, Gott will meine Liebe, Gott will mein ganzes Leben. Und darum ist die Liebe zu Gott nicht nur persönlich, sondern sie ist profund. Und mir ist ein Vers aus dem Römerbrief von Paulus in dem Zusammenhang auch so wichtig geworden. Römer 12, Vers 11. Den überliest man leicht. Römer 12, Vers 11, da sagt Paulus, lasst es nicht an Eifer fehlen. Lasst es in eurem Glauben nicht an Eifer fehlen. Verstehen Sie, man blickt ja oft so hochmütig auf Menschen herab und sagt, ach, der ist aber eifrig, der übertreibt's aber. Und Paulus sagt, nein, lass es bitte nicht an Eifer fehlen. Paulus sagt, nicht übertreibt es nicht, sondern Paulus sagt, lass es nicht an Eifer fehlen. Und dann fährt er fort und sagt, seid brennend im Geist, brennen Sie. Das ist so wie mit einer Dampfmaschine, die genügend Energie produziert. Ich denke, es ist leicht die Gefahr, wenn wir im Christsein eine gewisse Erfahrung gewonnen haben. Und es ist eine noch größere Gefahr, denke ich, für Theologen und Leute, die erfahrene Seelsorger sind, dass sich irgendwann so eine gewisse Abgeklärtheit einstellt. Abgeklärtheit ist gut, wenn es Nüchternheit bedeutet. Aber ganz schnell kann man Nüchternheit verwechseln, womit? Mit einem kalten Herzen. Ein kaltes Herz ist etwas anderes als brennende geistliche Nüchternheit. Das war das Problem der Gemeinde in Ephesus, von der Herr Bügel uns vorhin vorgelesen hat, aus Offenbarung 2. Die hatten die erste Liebe zu Christus verlassen. Und deswegen sagt Paulus, lasst es an Eifer nicht fehlen. Seid brennend im Geist. Das heißt nicht, dass wir uns emotional irgendwie aufputschen müssen, sondern das bedeutet, dass wir wirklich mit unserem ganzen Leben dem Herrn zur Verfügung stehen sollen. Und uns prüfen von Zeit zu Zeit. Was ist eigentlich mit deinem Glaubensleben? Ist das nur noch Routine? Dass du da jeden Sonntag zum Gottesdienst gehst und deine Bibel liest und dass du das alles so machst, wie du das seit Jahren kennst. Warum machst du das? Und ich denke, wenn wir uns so kritisch prüfen, dann sehen wir auch unsere Defizite und sagen, ja Gott, ich möchte dich gern so lieben. Ich möchte dich gern so lieben. Aber ich merke auch, wie schwach diese Liebe oft in meinem Leben ausgeprägt ist. Ich merke, wie oberflächlich mein Verhältnis zu dir oftmals noch ist. Ich merke, Herr, wie viel ich dir schuldig bleibe an echter, tiefer Liebe und wie oft es mir auch an Eifer mangelt. Und wie manchmal einfach nur so das Programm abläuft, das ich aus Gewohnheit kenne. Wie kann solche Liebe in meinem Leben wachsen? Wenn Sie so fragen, dann gibt Jesus Ihnen hier noch ein drittes Kennzeichen, mit dem wir dann unseren Gedankengang für heute Morgen abschließen wollen. Die Liebe zu Gott ist persönlich, sie ist profund, sie ist gründlich und sie ist drittens praktisch. Gott hat uns einen praktischen Weg gezeigt, wie wir in dieser Liebe wachsen können und wie wir diese Liebe praktisch umsetzen können. Überlegen Sie mal, als Gott seinem Volk zum ersten Mal dieses Liebesgebot zurief, als eine große Einladung, dieses Schema Israel, höre Israel, du sollst Gott deinen Herrn lieben von ganzem Herzen. Da hat er ihnen noch etwas Praktisches mitgegeben auf dem Weg. Da hat er ihnen gewissermaßen eine Ausführungsbestimmung dazu geschrieben. Und diese Ausführungsbestimmung muss der Herr Jesus hier nicht extra zitieren, weil sie sowieso zu diesem Text gehört und weil jeder Jude sie kennt. Und diese Ausführungsbestimmung steht in 5. Mose 6, die Verse 6 bis 9. Das ist die Fortsetzung dieses Gebots der Gottesliebe. Und die will ich Ihnen noch schnell vorlesen. Was bedeutet diese Liebe praktisch? Da sagt Gott in 5. Mose 6, in Vers 4 geht es los mit diesem: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. So, und dann kommt ab Vers 5, die Ausführungsbestimmung, ab Vers 6. 5. Mose 6, ab Vers 6. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder wenn du aufstehst. Und sollst diese Worte binden zum Zeichen an deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen sein zwischen deinen Augen und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Das ist die praktische Seite dieser Liebe. Der Jesus sagt, befasse dich mit Gottes Wort und lass Gottes Wort dein ganzes Leben bestimmen. Vers 6 hier in 5. Mose 6 macht deutlich, Gottes Wort soll in deinem Herzen sein. Du sollst es in deinem Herzen tragen. Und Vers 7 macht deutlich, Gottes Wort soll in deinem Mund sein. Du sollst es deinen Kindern einschärfen, sollst davon reden, wenn du in deinem Hause bist, unterwegs bist, wenn dich niederlegst, wenn du aufstehst. Und Vers 8 macht deutlich, Gottes Wort soll auch vor deinen Augen sein. Nicht nur in deinem Mund, sondern auch vor deinen Augen. Du sollst es deswegen auf deine Hand schreiben. Du sollst es zwischen der Stirn haben, deswegen haben ja die Juden so kleine Kästchen dann gebaut und Bibelverse reingelegt und sich an die Stirn gebunden, in Anlehnung an diesen Vers. Aber es geht ja nicht um die Form, mit der man das macht, sondern es geht darum, dass wir Gottes Wort im Mund führen, dass wir Gottes Wort vor Augen haben. Aber entscheidender noch ist, dass wir es im Herzen haben. Es ist, als ob Gott hier sagen würde, du möchtest in dieser Liebe leben. Du möchtest in dieser Liebe wachsen. Du möchtest deine ganze Mittelmäßigkeit und Trantütigkeit und Traditionslahmheit irgendwie überwinden. Dann ist hier die Ausführungsbestimmung. Lass dich von meinem Wort prägen. Und dann wirst du in meinem Wort mein Wesen immer besser kennenlernen. Und dann wirst du in meinem Wort auch meinen Willen immer deutlicher verstehen. Und je besser du Gottes Willen verstehst, umso genauer kannst du ihn tun. Umso treuer können wir ihm gehorsam sein, je besser wir seinen Willen kennen. Und manchmal sind wir blockiert und verstehen manches nicht so richtig und müssen uns untereinander beraten und müssen von falschen Wegen zurückkehren und müssen wieder neu lernen. Aber wir wollen seinen Willen kennen und verstehen und tun, weil auch in unserem praktischen Gehorchen wir Gott unsere Liebe zeigen können. Der Jesus hat mal gesagt, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Das ist ganz praktisch. Wissen Sie, das ist doch eine typische Frage der Liebe. Die Liebe fragt, was will der Geliebte? Was will die Geliebte? Das ist die Frage der Liebe. Die Liebe sagt nicht, ich habe mir das jetzt so vorgestellt und jetzt machen wir das mal. Sondern die Liebe fragt. Die Liebe erforscht den Geliebten. Die Liebe denkt über ihn nach und versucht ihn zu verstehen. Die Liebe stößt manchmal auch an die Grenzen des Verstehens. Das gehört auch zur Liebe. Aber ich kann an die Grenzen des Verstehens meiner Frau nur stoßen, wenn ich versuche, sie zu verstehen. Liebe fragt nach dem, was der andere denkt, was der andere will, was der andere braucht. So. Und Liebe zu Gott heißt, was will der Geliebte? Wenn du Jesus liebst, dann wird es dir immer mehr darum gehen, dass Jesus alle Bereiche deines Lebens wirklich bestimmen darf. Dann wirst du seinen Willen erforschen. Was sagt Jesus über den Umgang mit meinem Geld? Was denkt Jesus über das rechte Verhältnis zur Sexualität? Wie kann ich Jesus gehorsam sein, darin, wie ich mit meiner Zeit umgehe? Wie ich mich meinen Feinden gegenüber verhalte? Wie ich mein Denken orientiere? Verstehen Sie, Liebe ist praktisch. Und deshalb gibt es diese Ausführungsbestimmung. Du sollst Gott lieben, das heißt, du sollst dich intensivst mit deinem Wort befassen. Nicht damit du noch ein bisschen mehr intellektuelle Zusammenhänge darlegen kannst, sondern damit du ihn kennenlernst. Und du sollst ihn kennenlernen, damit du ihm dienen kannst und damit du ihm folgen kannst und damit du ihn verstehst, wie er ist und damit du ihn immer besser auch einschätzen kannst und sein Wesen begreifen. Befasse dich intensiv mit meinem Wort, sagt Gott. Und dann versuch Schritt für Schritt das, was du verstanden hast, gehorsam zu tun. Damit wir uns hier ganz klar verstehen, Gott sagt nicht, du kannst dir meine Liebe verdienen. Gott sagt nicht, je mehr du dich anstrengst und ein ordentliches Leben führst, umso mehr liebe ich dich. Nein, es ist genau umgekehrt. Gott sagt, ich will dein Herz. Ich will deine Hingabe. Ich will dein persönliches Vertrauen. Ich will deine Ehrfurcht. Und je mehr du in dieser persönlichen Liebe und Ehrfurcht und Anbetung und Hingabe zu Jesus wächst, umso mehr wird dein Leben von ihm geprägt. Umso mehr wird dein Wille von seinem Willen bestimmt. Und umso mehr wird es dir ein Anliegen, ihm zu dienen. Liebe ist praktisch. Liebe ist profund. Und bei Liebe ist vor allem persönlich. Und zu dieser Liebe lädt Gott dich ein. Diese Liebe will er in deinem Leben wachsen lassen. Und um diese Liebe darfst und sollst du ihn täglich bitten. Wenn wir das ernst nehmen, dann werden wir immer wieder über uns selbst erschrecken. Wir werden immer wieder über uns selbst erschrecken. Und für diese Situation, das ist so tröstlich, für diese Situation hat Gott uns einen ganz besonderen Trost in sein Wort eingebaut. Und darum schließe ich mit einem Mann, der die Liebe Jesu ganz feige verraten hat, obwohl er ihm gehörte. Er hat diese Liebe verraten aus Angst, er hat sie verraten aus Schwäche, er hat sie auch verraten aus Kleinglauben. Sie wissen, ich meine Petrus. Dreimal hat er geleugnet, den Herrn Jesus zu kennen, als es ernst wurde. Dreimal. Und dann war er verzweifelt über seine eigene Schuld, verzweifelt über seine eigene Treulosigkeit und er hat sich geschämt. Und dann, als sie sich nach der Auferstehung wiedersehen, stellt Jesus dem Petrus eine Frage, eine nur. Er fragt ihn nicht, also Petrus, bist du inzwischen etwas reifer geworden, etwas mutiger? Petrus, kann man dich inzwischen als einen etwas nachdenklicheren, gesetzteren Mann ansprechen? Das fragt Jesus nicht. Er fragt auch nicht, bist du immer noch so begeistert vom Glauben, wie du in der Anfangsphase warst? Jesus fragt den Petrus nicht, fühlst du dich geistlich stark? Jesus fragt den Petrus nicht, kann ich in Zukunft wieder mit deiner Mitarbeit rechnen? Wirst du in Zukunft etwas konsequenter, bitteschön, sein und dich nicht so sehr überschätzen und mutiger dich als Zeuge zu mir bekennen, wenn es ernst wird? Das alles fragt der Herr den Petrus nicht, sondern er stellt ihm diese eine Frage. Hast du mich lieb? Können Sie nachlesen in Johannes 21. Hast du mich lieb? Das ist die Frage, die der Herr ihm stellt. Er fragt ihn nach seiner persönlichen Stellung zu Jesus. Natürlich wusste Jesus, wie Petrus stand. Er durchschaut ja unser Herz. Aber es war für Petrus ganz wichtig, dass der Herr Jesus ihn das nochmal fragte und dass der Petrus auch selbst diese Antwort geben musste. Und Petrus hat die Antwort ja gegeben. Er hat gesagt, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Was antworten Sie, Jesus, auf diese Frage? Wenn der Herr Jesus Sie fragt, hast du mich lieb? Natürlich kennt Jesus auch dein Herz. Aber du sollst ihm persönlich antworten, denn es ist für dich genauso enorm wichtig, deine Situation vor Jesus zu klären. Wirst du ihm sagen, ja, Herr, du weißt alle Dinge? Ich, wenn ich auf mich gucke, dann habe ich 1000 Zweifel und wenn es danach ginge, wie konsequent ich in meinem Alltagsvollzug durchhalte, dann könnte ich 100 Fragezeichen hinter mein Christsein setzen. Aber Herr, du weißt es doch, dass ich dich wirklich lieb habe. Ich weiß, dass ich dich brauche. Und ich weiß, dass es zu dir keine Alternative gibt. Ich weiß, dass du der König bist und mein König bist, der Herr und mein Herr. Verstehst du, es kommt nicht darauf an, dass du dich stark fühlst. Der Petrus hat sich absolut nicht stark gefühlt. Der hat sich nicht geistlich gefühlt. Der hat sich einfach nur geschämt. Nein, es kommt darauf an, in welchem persönlichen Verhältnis du zu Jesus stehst und zu seinem Vater im Himmel. Und so fragt der Herr Jesus jeden von uns, genauso wie er den Petrus fragt, da hast du mich lieb. Und darum geht es, dass wir das von Herzen sagen können. Ja, Herr, ich hab dich lieb. Und dann wird es uns immer mehr ein Anliegen werden, auch an den Punkten treuer zu werden und gehorsamer zu werden, wo unsere Schwachstellen und unser Versagen und unsere Schuld uns noch deutlich wird. Aber wir tun das auf der gesicherten Grundlage, dass wir wissen dürfen, der Herr hält uns fest. Und er bringt uns ans Ziel. Und so lasst uns diesen Bibelvers, diese Bibelworte mit jetzt in die neue Woche hineinnehmen. Und lasst uns darin auch ganz getrost sein, dass unser Herr weiß, dass wir nicht stärker sind als Petrus, aber dass es darauf auch nicht ankommt, auf das, was wir können, sondern dass es darauf ankommt, dass wir uns Tag für Tag von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit unserem ganzen Denken unserem Herrn anvertrauen und uns unter seinen Schutz stellen und sagen, Herr, der neue Tag, und du hast es geschenkt, dass ich wieder aufwachen durfte. Und es wird wieder ein Tag mit dir sein, und dafür danke ich dir. Lass mich treu sein, Herr. Ich will in der Liebe zu dir leben und ich will in dieser Liebe wachsen. Und ich danke dir für deine unendliche Geduld. Und dass du mich festhältst. Und dann schenke es, dass diese Liebe zu dir gespeist wird, wirklich von deiner Liebe zu mir, die so unendlich viel größer ist. Unsere Liebe ist unvollkommen, aber Jesu Liebe ist jetzt schon vollkommen. Er ist für uns da. Und dann wird diese Liebe sich auch massiv auswirken in der Art, wie wir miteinander umgehen. Dass wir einander begegnen, nicht einfach nur von Mensch zu Mensch, sondern dass wir einander begegnen als solche, denen Christus begegnet ist und denen es Christus aufs Herz legt, dem anderen Gutes zu tun und ihm zu helfen und ihn zu tragen. Und so wächst aus echter Gottesliebe echte Nächstenliebe. Seien Sie dem Herrn befohlen und gehen Sie unter seiner Liebe und im Schutz seiner Treue und Vergebung mutig in die nächste Woche hinein. Amen.